Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind, um ein Stück weit an Fragen der Schöpfung mitzudenken. Das war vor einiger Zeit, da war ich unterwegs mit dem Zug, so wie heute auch. Und in dem Abteil, wir waren also richtig international, da saß eine Holländerin und ein Franzose. Und ich nun als Deutscher, wir drei, fuhren nun dort mit dem Zug. Und nun war es klar, irgendwie kommt man da so ins Gespräch. Und dann taucht die Frage auf, ja, was hat man eigentlich vor, wo will man hinfahren? Und die Holländerin sagte, ja, ich fahre jetzt weiter nach Südtirol, ich habe dort eine Stelle und ich hatte Urlaub gehabt und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Und der Franzose sagte, ich bin Student, ich fahre nach Wien, weil ich in Wien studiere. Und jetzt kam ich an die Reihe und was haben Sie vor? Ich sage, ich fahre jetzt weiter nach Augsburg und in Augsburg habe ich einen Vortrag zu dem Thema braucht. Das Universum einen Urheber. Und da waren wir mitten im Thema. Braucht es nun oder braucht es nicht? Und die Holländerin meinte, ja, sagt sie, ich glaube schon, es braucht einen Urheber. Und der Franzose sagte, für mich ist das ganz einfach, ich bin Atheist, für mich braucht es keinen Urheber. Und so waren wir dann so in verschiedenen Positionen und hatten dann noch eine sehr ausgiebige, eine sehr lange Diskussion dort im Abteil. Schade, dass wir irgendwann doch aussteigen mussten. Sonst hätten wir das noch sehr lange fortführen können. Und da merke ich, das ist eine Thematik, eine Frage, die uns doch alle sehr bewegt. Die Frage, woher kommen wir, wo kommt das alles her? Und so heißt das Thema auch heute Abend, was uns die Schöpfung lehrt. Wir kennen alle den bekannten Psalm 19, wo es heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Dieser Vers zeigt uns an, dass wir aus den Werken der Schöpfung etwas von Gott erkennen können. Ja, sogar seine Herrlichkeit ist ablesbar. Das ist erstmal eine wichtige Aussage, dass wir aus den Werken der Schöpfung eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen ziehen können. Und das wollen wir heute an diesem Abend in besonderer Weise tun. Wenn man die Frage stellt, was ist eigentlich so eines der größten wissenschaftlichen Errungenschaften gewesen im letzten Jahrhundert, da würden wir sicher einige Dinge aufzählen können. Wir würden sagen, der Computer wurde erfunden und der hat die gesamte wissenschaftliche Welt revolutioniert, weil heute kein Fachgebiet ohne Computer auskommt. Das war wirklich eine riesige Errungenschaft. Oder wir würden sagen, der Flug zum Mond war auch eine so besondere Sache, so etwas Einmaliges, noch nie zuvor ist so etwas gemacht worden. Aber mit Hilfe der bekannten Technologie, die man so weit vorangetrieben hatte, war auch das möglich. Und so könnten wir vielleicht noch manche andere Dinge aufzählen, die wir als größte Errungenschaft bezeichnen würden. Wenn wir den amerikanischen Biochemiker, Professor für Biochemie Michael Behe, fragen würden, dann würde er uns eine ganz andere Antwort geben. Und diese Antwort möchte ich heute uns einmal nennen. Er hat sie beschrieben in seinem Buch Darwins Black Box. Ein bezeichnender Titel. Darwins schwarze Kiste. Einmal etwas volkstümlich übersetzt. Und da schreibt er etwas von der größten wissenschaftlichen Errungenschaft überhaupt. Ich lese das immer vor in einem sehr langen Zitat, damit uns einmal bewusst wird, was er uns da sagen will. Behe schreibt in diesem Buch, während der vergangenen 4 Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das uns vom Leben auf molekularer Ebene, haben wir aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt, in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert und Kontrollen durchgeführt wurden. Artikel wurden veröffentlicht, Ergebnisse überprüft, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und neuen Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf molekularer Ebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei, Design, Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, dass es als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Die Beobachtung, dass Leben einem intelligenten Plan folgt, ist von derselben Tragweite wie die Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht oder dass Krankheiten durch Bakterien verursacht werden oder dass Strahlung gequantelt imitiert wird. Dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis von jahrzehntelanger unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors rund um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka-Schreie aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen, sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und vielleicht sogar als Entschuldigung für einen freien Tag gelten. Doch keine Flaschen wurden entkorkt, keine Hände klatschten. Stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen Füße zu scharren und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreis reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann aber zu Boden, schütteln den Kopf und belassen es dabei. Warum greift die Gemeinschaft der Wissenschaft ihre aufsehenerregendste Entdeckung nicht begierig auf? Warum wird die Beobachtung des Designs mit intellektuellen Handschuhen angefasst? Das Dilemma ist, wird die eine Seite des Elefanten mit dem Etikett intellektuelles Design versehen, so könnte die andere Seite wohl mit dem Etikett Gott versehen sein. Soweit dieses lange Zitat von Behe. Und er sagt, das, was wir heute von der Zelle wissen, von ihrer Struktur, von dem Aufbau, von der Komplexität, von den Tausenden von Regelkreisen, die wir innerhalb einer Zelle finden, ist ein lauter Schrei nach einem Plan. Hier ist nichts, was irgendwie nach Zufall aussieht oder ein Zufall irgendwie machen könnte. Dennoch beobachten wir, wie er auch richtig beschreibt, in der Umgebung, in der wir leben, wird das ganz anders dargestellt. Die beiden Nachrichtenmagazine, der Spiegel und auch Focus, greifen immer zum Jahresende, so vor Weihnachten, in ihrer letzten Ausgabe, immer ein Thema auf, das den Anschein hat, als würde jetzt etwas Christliches verbreitet. Wenn man aber so einen Artikel liest, dann merkt man, es geht massiv gegen die christliche Botschaft, gegen die Bibel, gegen die Schöpfung, ganz massiv. Und wie liest sich dann so etwas und wie werden Millionen von Menschen in unserem Land informiert? Wir dürfen uns eigentlich gar nicht wundern, dass so viele Menschen in dieser Weise dann nachher auch denken. Und so hieß es in Fokus Nummer 52 vom 21.12.1996, die Welt ist rund wie eine Weihnachtskugel. Sie dreht sich um die Sonne und seit dem 22. Oktober dieses Jahres stammt der Mensch auch nach Ansicht der katholischen Kirche vom Affen ab. Es war der Tag, an dem der Papst den letzten großen historischen Streit zwischen Kirche und Wissenschaft endgültig zu den Akten ins Vatikanische Archiv legte. Neuere Erkenntnisse, schrieb der Heilige Vater der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom, geben Anlass, in der Evolutionstheorie mehr als nur eine Hypothese zu sehen. Fokus kommentierte dann weiter dazu, es war eine überfällige Entscheidung in einer Zeit, in der der Papst eine Homepage im Internet betreibt und Chirurgen an seinen Blinddarm lässt. Man glaubt, da sind wir wieder beim Urknall, das taucht hier auch auf, dass die Welt durch einen Urknall entstanden sei. Und so steht dann hier bei Fokus, werde die Existenz Gottes widerlegt, wenn etwa der britische Physiker Stephen Hawking Erfolg hätte, mit seinem Versuch auch den Urknall auf eine Formel zurückzuführen. Immerhin sind die Astrophysiker ihm schon ziemlich nahe gerückt. Gott blieben für die Schöpfung dann gerade noch 10 hoch minus 43 Sekunden. Das wäre eine 0, dann Komma, dann folgen 42 Nullen, dann eine 1 und das in Sekunden. Die Quantenmechanik gibt einem etwaigen Gott die Möglichkeit, in der heutigen Zeit und Welt zu handeln. Wäre Gott nur der Urheber des einen Schöpfungsaktes vor 15 Milliarden Jahren, wer wüsste denn überhaupt noch, ob er noch lebt? So etwas finden wir in solchen Zeitschriften. Nun würde man meinen, dass die Theologie massiv dagegen setzt und auch etwas entgegenhält. Aber leider ist dem weithin nicht so. Und darum kommentiert ein Schweizer Journalist, indem er die Situation in der Theologie beschreibt. Und er sagt es in einem Aufsatz wie folgt. Aber auch die Theologie selbst nahm den gerupften Gott, je länger, je flüchtiger war, je mehr die christlichen Meinungsführer Gott in seinem einstigen Kompetenzbereich zurückgedrängt sahen, desto hilfloser fielen die Versuche aus, zu sagen, was Gott dann noch ist. Das Ansinnen, aus der Defensive heraus Gott wissenschaftskompatibel zu machen und insbesondere die Versuche, Gottes Existenz in einer wissenschaftlichen Form zu beweisen, demontierten und verwässerten ihn bis zur Unkenntlichkeit. Mit all diesen Zitaten haben wir eine gute Wirklichkeitsbeschreibung, wie heute das weithin gesehen wird und vor allen Dingen, wie das weithin auch publiziert wird, was wir in vielen Zeitschriften vorfinden. Das aber muss noch lange nicht die Wahrheit sein. Die Wahrheit ist nicht dadurch charakterisiert, dass das möglichst viele glauben, sondern die Wahrheit ist von einer Art, das kann man nicht demokratisch abstimmen. Und so sind wir alle gezwungen, selbst auf die Suche der Wahrheit zu gehen und nicht einfach irgendwelche Dinge zu übernehmen, die andere schon für uns vorgedacht haben. Wir haben alle, so sage ich immer, einen eigenen Kopf und sind in der Lage, selbst mitzudenken und unsere Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das wollen wir an diesem Abend auch tun. Wenn wir uns die Informationsquellen ansehen, die uns verbindliche Informationen liefern, dann stehen uns zwei Quellen zur Verfügung. Das erste Dokument ist die Bibel. Die Bibel ist das eigentliche Dokument Gottes. In der Bibel selbst wird uns gesagt, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Hier wird ausdrücklich gesagt, alle Schrift. Nicht dieses Kapitel oder jenes, sondern alle Schrift. Und damit sind gemeint alle Schriften des Alten wie des Neuen Testamentes. Die Bibel ist das einzige schriftliche Dokument, was wir von Gott haben. Wir haben kein zweites. Alle anderen Bücher, die wir sonst in der Weltgeschichte haben, haben nicht dieses Autoritätssiegel. Das Autoritätssiegel, das Jesus betet in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Das kann von keinem anderen Buch der Weltgeschichte gesagt werden, nur von der Bibel. Und ich möchte deutlich betonen, dass dieses Buch von Jesus Christus autorisiert ist. Es ist nicht wichtig, was Nietzsche oder Goethe oder Schiller oder wer auch immer zur Bibel gesagt hat. Die haben alle irgendwas dazu gesagt. Wichtig und letztgültig ist das, was der Sohn Gottes sagt. Das zweite Dokument, das wir zur Verfügung haben, liegt uns aber in ganz anderer Form vor. Das ist die Schöpfung. Die Schöpfung liegt nicht in gesprochener Sprache vor, ist also nicht geschrieben, liegt uns aber vor in Form vieler Fakten, die wir sehen können, die wir beobachten können und woraus wir Schlussfolgerungen ziehen können. Wenn wir die Schöpfung betrachten, tun wir gut daran, parallel die Bibel aufzuschlagen, weil die Bibel ein Anleitungsbuch ist, um die Schöpfung besser zu verstehen. Vielleicht sogar, um sie überhaupt zu verstehen. Und darum lese ich einen Text aus dem Neuen Testament, der uns einen deutlichen Hinweis gibt auf die Schöpfung. Und zwar Römer 1, die Verse 18 bis 23, lese ich hier einmal nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und da heißt es, die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Ist mal ganz interessant, jetzt beim Lesen dieses Textes mitzudenken bei den Zitaten, die wir vorhin gehört haben von verschiedenen Journalisten. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten, besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Wenn wir diesen Text hören, wie er hier im Neuen Testament steht, können wir die Frage stellen, was ist das eigentlich für ein Text? Wie sollen wir den verstehen? Ist das eine mögliche Erklärung für Gott? Ist das ein Hinweis auf Gott? Ist das ein Glaubenszeugnis von jemandem, der nachgedacht hat über Gott und das so formuliert hat? Ist es eine subjektive, eine persönliche Meinung? Oder ist das ein Gottesbeweis? Darüber wollen wir auch nachdenken an diesem Abend. Zunächst einmal müssen wir Fakten sammeln, um diese Frage dann beurteilen zu können. Die Frage der Schöpfung ist äußerst wichtig für uns. Und zwar, ich möchte einmal sagen, für drei Personengruppen. Die erste Personengruppe, das sind diejenigen, die sagen, mit der Bibel will ich nichts zu tun haben. Ich bin so informiert worden, dass ich glaube, die Bibel ist irgendwie von Menschen erdacht, geschrieben und ist also durch viele Jahrhunderte hindurchgegangen. Wer weiß, ob das alles so stimmt, was da steht. Und sie legen die Bibel beiseite. Das tun viele Zeitgenossen heute. Aber für diese Leute ist die Schöpfung sehr, sehr wichtig, diese andere Informationsquelle. Denn hier können sie sich nicht rausreden und sagen, ja, das ist veraltet, sondern das sind ganz neue, moderne Erkenntnisse. Für eine zweite Gruppe ist die Schöpfung wichtig. Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich mit den Leuten, die nie eine Bibel in die Hand bekommen haben, die nie etwas von Gott gehört haben, wo nie das Evangelium gesagt worden ist, sind diese Menschen gerettet oder sind sie verloren? Was ist mit denen? Die Antwort finden wir hier in der Schöpfung, in dem Text, den wir vorhin gelesen haben. Sie alle wussten, dass ein Gott ist, ohne Ausnahme. Und Gott wird sie einmal danach beurteilen und richten, was sie mit diesem Wissen gemacht haben. Leider sehen wir am Ende dieses Textes, den wir gehört haben, sie haben ihm nicht mal gedankt. Und das ist natürlich dann schlecht für sie. Und die dritte Gruppe sind diejenigen, die der Bibel glauben. Die sagen, ich vertraue darauf, das ist Gottes Wort, das stimmt, was darin geschrieben steht. Und sie machen Erfahrung mit dem, was die Schöpfung sagt und aussagt und sehen, das passt wunderbar zusammen. Das ist eine Einheit. Und dadurch wird der Glaube gestärkt. Drei Personengruppen und für alle drei Personengruppen ist es wichtig. Zu einer dieser drei Gruppen gehören wir auch. Also kann ich daraus schlussfolgern, es ist heute Abend niemand hier, für den die Frage der Schöpfung unwichtig wäre. Sie sind damit mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigt. Wenn wir uns die Werke von Menschen ansehen, können wir in vielen Fällen erkennen, wie der Schöpfer dieser Werke und das Ergebnis, wie sie eng miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel der Dieselmotor ist in Millionen von Autos eingebaut und niemand wird sagen, der Motor wurde von Heinrich Müller oder wie man irgendeinen Namen setzt, erfunden. Sondern das ist und bleibt verknüpft mit dem Namen Rudolf Diesel. Er ist der Erfinder dieses Motors. Oder jetzt wird ja ein Zeppelin wieder nachgebaut und dieser Zeppelin hat ja auch gerade den Namen bekommen von seinem Erfinder, von dem Grafen Zeppelin. Oder wenn wir uns mit der Dichtung beschäftigen, dann werden wir sehr schnell merken, dass Goethes Faust nicht zu verwechseln ist mit Brechts Mutter Courage. Oder Schillers Glocke wird niemand verwechseln mit dem Bühnenstück von Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Diese Werke sind so unterschiedlich, so radikal verschieden, dass eine Verwechslung unmöglich ist. Wir werden das sehr schnell herausfinden. Musikkenner erkennen bereits nach wenigen Takten, dass es sich um ein Werk von Mozart handelt und sie werden es nicht verwechseln mit Paul Hindemiths 12-Tonmusik oder mit Bach-Kantaten. Das ist alles so präzise ausgerichtet auf den Urheber, sodass es Verwechslungen gar nicht geben kann. Wie ist das nun mit den Werken der Schöpfung? Und jetzt knüpfe ich an Behi, der uns gesagt hat, die lebendige Zelle ist so außergewöhnlich kompliziert, von so besonderer Art, dass es ein lauter Schrei nach Design ist, nach einem Plan. Und in der Tat, er hat recht, das stimmt. In einer einzigen Zelle finden Tausende von geregelten Prozessen statt. Ich habe früher mal eine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Regelungstechnik und ich weiß, dass schon, wenn nur einige Regelkreise gekoppelt sind, die Differentialgleichungen so kompliziert werden, dass man sie nur noch mit Hilfe eines Computers im Zeitbereich lösen kann. Aber wie ist das mit Tausenden von geregelten Vorgängen, die noch gekoppelt sind? Wie komplex sind die Differentialgleichungen? Das schaffen unsere Computer noch nicht mal. Aber in jeder Zelle unseres Körpers läuft das, funktioniert das. Ein grandioses Werk eines Schöpfers. Alleine die Zelle gibt eine Predigt, sodass wir daraus erkennen können, es muss einen Gott geben. Und zwar einen sehr intelligenten, einen sehr weisen. Die Evolutionslehre im Gegensatz dazu geht davon aus, dass es keinen Urheber gibt, dass alles von allein entstanden ist in der Materie. Alles, was wir sehen. Auch wir selbst sind das Ergebnis von solchen Prozessen, die dort, man muss es wirklich sagen, erfunden sind. Denn niemals konnte gezeigt werden, dass solche Prozesse Leben oder irgendetwas Ähnliches hervorbringen können. Das können wir uns auch sehr schnell veranschaulichen, wie das gehen soll, dass diese Lehre im Grundansatz falsch ist. Ein Pottwal zum Beispiel kann 3000 Meter tief tauchen. Wie soll das gehen, wenn das im Rahmen der Evolution geschehen soll? Taucht er erstmal 10 Meter, dann 20, dann irgendwann 50 und dann geht er auf 100, später auf 1000 Meter Tauchtiefe? Wir wissen, wenn wir tauchen würden, vielleicht 50, 60 Meter tief, wo der Druck schon ansteigt, dann würde unser Blut den Stickstoff auflösen und der gelöste Stickstoff würde beim Aufsteigen aus dem Blut ausperlen. Und was würde passieren? Wir würden die Taucherkrankheit kriegen, so bezeichnet man diesen Vorgang, und das wäre der sichere Tod. Wie macht das der Pottwal? Nun, der geht auf Anhieb auf 3000 Meter Tiefe, da sind die großen Kraken und da kann er sich so richtig den Magen vollschlagen und dann macht er das. Und der kriegt keine Taucherkrankheit. Es ist bis heute wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden, wie der das überhaupt macht. Es sind unvorstellbar geniale Konzepte dort realisiert, dass der das kann. Die Evolutionslehre kann überhaupt nicht nicht-materielle Phänomene erklären, wie Liebe, Freude, Trauer, Glück, Bewusstsein. Bleibt völlig unerklärbar, denn die Evolutionslehre arbeitet ausschließlich nur mit der Materie. In Südamerika gibt es Blütenpflanzen, die haben Kelche, die sind 25 cm lang. Und die gibt es nur deswegen, weil es ein Insekt gibt, das einen Rüssel hat, der auch 25 cm lang ist. Und diese Insekten bestäuben diese Pflanze. Gäbe es dieses Insekt nicht, gäbe es auch diese Pflanze nicht. Wäre der Rüssel auch nur einen Zentimeter kürzer, würde sich nichts mehr abspielen. Das wäre der sichere Tod dieser Pflanze, aber auch des Insekts. Und so sehen wir, viele Dinge sind so miteinander verwoben, dass wir merken, es bedarf einer sehr starken, einer sehr großen Intelligenz als Ursache. Die Idee der Evolution kann man auch sehr schnell aufgeben, wenn man einmal ein bisschen nachdenkt über die Organe. Ein Herz, das nur zu 10% funktioniert, das wäre der sichere Tod. Oder eine Leber, oder eine Niere, oder wir können irgendwelche Organe nehmen, die nicht funktionieren. Aber so muss es ja im Rahmen der Evolution gehen, weil man sagt, es geht in kleinen Schritten, entwickelt sich das weiter. Aber keiner weiß, wohin. Insofern können wir ganz deutlich markieren, aufgrund vieler, vieler Fakten, die wir kennen, dass dieses System absolut nicht funktionieren kann. Nicht nur ein klein wenig, dass man dann noch am Ansatz etwas ändern muss, sondern vom Grundsatz. Und das möchte ich auch sehr deutlich sagen. All das, was wir sehen, ist auf höchste Intelligenz im Plan angelegt. Um ein paar andere Beispiele zu nennen. Das Eisbärfell ist eine solarbetriebene Wärmepumpe und wirkt außerdem als transparentes Isolationsmaterial. Das Fell hat die Fähigkeit, fast den gesamten Ultraviolettanteil des Sonnenlichtes in Wärme umzuwandeln. Und so sehen wir viele Dinge, wo wir nur staunen können. Ein Kolibakterium hat 6 eingebaute Elektromotoren. In unserem Darmtrakt befinden sich Millionen, Abermillionen dieser Kolibakterien. Und die fahren dort spazieren, dort wo die höchste Konzentration ist, weil sie da hinwollen und uns bei der Verdauung helfen. 6 Elektromotoren eingebaut, die sind 2 Mikrometer groß und wiegen nur 2 Billionstel Gramm. Das ist echte Nanotechnologie. Und so ein Kolibakterium muss dann auch ein Kraftwerk haben, um den Strom zu erzeugen und braucht auch ein Computersystem, denn dieses System kann sich innerhalb von 20 Minuten vermehren, um die Information weiterzugeben. Wir können tausende von Dingen aufzählen, die uns alle in Staunen versetzen, in welch einer genialen Weise das alles konstruiert und gemacht ist. Wenn wir einmal Bilanz ziehen, dann stellen wir fest, dass alle menschlichen Werke von anderen Menschen durchdacht werden können und verstanden werden. Es war während des letzten Krieges gewesen, dieses furchtbaren Krieges, da hat man auf deutscher Seite die Enigma gebaut, ein Chiffriergerät, um Funksprüche zu verschlüsseln. Dann fiel die Maschine in die Hände der Engländer. Man war sich aber sehr sicher, dass niemand in der Lage sein wird, diese komplizierte Maschine zu verstehen. Aber sie fiel nun in die Hände der Engländer. Was haben sie gemacht? Haben sie aufgemacht und haben Stück für Stück das sich angesehen und nach gar nicht langer Zeit verstanden, was das Grundkonzept dabei war. Und dann konnte man alle Funksprüche abhören und dechiffrieren. Was Menschen bauen, das können wir uns ganz generell merken, können andere Menschen mit Sicherheit irgendwann auch herausfinden, wie es geht. Nicht so, und das ist der riesige Unterschied zu den Werken des Schöpfers. In den allermeisten Fällen verstehen wir nicht, wie die Werke konstruiert sind. In den allermeisten Fällen. Wir wissen nicht, wie so ein Elektromotor konstruiert wird an so einem Kolibakterium und so unvorstellbar klein. Wir wissen noch nicht einmal, wie die Photosynthese richtig funktioniert. geschweige denn ein Chemiker oder Verfahrenstechniker, dass er die Photosynthese nachbauen könnte. Alles, muss man sagen, ist unmöglich. Wenn man Dieselmotoren baut, dann muss man einen nach dem anderen herstellen und zusammensetzen und bauen. Es ist nicht so, dass ein Dieselmotor dann kleine Dieselmotoren produziert, nicht wahr? Und die wachsen heran und werden dann auch irgendwann so groß, wie dann er selbst mal gewesen ist. Dieses Konzept funktioniert nicht. Der Schöpfer macht das ständig. Bei allen Lebewesen realisiert er dieses Konzept. Wir wissen heute noch nicht einmal, was Leben ist. Wir kennen Leben nur aufgrund einiger Details, die wir beschreiben. Eine Liste vielleicht können wir anfertigen von Erscheinungen des Lebens. Aber was Leben ist, kann kein Biologe, kein Wissenschaftler, niemand kann definieren, was Leben wirklich ist. Aber wir maßen uns an, mit einer Zufallstheorie zu behaupten, wie Leben entstanden ist. Wir sehen also an all den Dingen, dass wir über die Werke dieses Schöpfers nur staunen können, wie gewaltig, wie genial sie sind. Wir wollen auch nachdenken über den Schöpfer selbst. Wenn wir uns einmal die Informationen ansehen, die wir in den DNS-Molekülen finden, und in jeder Zelle unseres Körpers haben wir diese DNS-Moleküle, das Speichermedium für die Information. Ich hielt an einer Universität einen Vortrag darüber, und da meldet sich dann eine Studentin und sagt, ich weiß jetzt wohl, was Sie sagen, wenn Sie meinen, dass jede Information einen Sender benötigt, einen Urheber braucht, so wie jede Postkarte und jedes Buch und alles, was einen Code enthält. Sie meinen, dass da ein Gott sein muss, ein Sender sein muss. Aber, sagt sie, wo hat der Sender die Information her? Woher weiß der das denn? Ich sage, Sie haben eine gute Frage gestellt. Daran sieht man, dass Sie echt mitgedacht haben. Das ist gut. Es ist gut, wenn wir mitdenken und dann auch zu Fragen kommen. Und ich muss sagen, diese Studentin hat mich eigentlich darauf gebracht, weitere Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da habe ich ihr gesagt, wissen Sie, es ist so. Es ist richtig, was Sie sagen. Dieser Urheber, der Sender, der die Information in die DNS-Moleküle gebracht hat, der braucht natürlich die Information woanders her. Und wo hat er sie her? Naja, von einem Übersender. Der ist da drüber. Ja, aber wo hat der die Information her? Ja, von einem Übersender. Ja, und der? Ja, von einem Übersender. Ja, und der? Wir merken schon, wie es weitergeht. Das geht weiter bis in alle Unendlichkeit. Wir brauchen also, wenn wir so denken, unendlich viele Sender oder unendlich viele Götter. Aber was können wir sagen von dem Letzten, dem Allerletzten? Da können wir sagen, der muss unendlich viel Information haben. Wirklich unendlich viel. Und er muss unendlich intelligent sein. Sonst funktioniert das nicht. Aber logischerweise und einfacher ist es, wenn man gleich annimmt und sagt, nicht unendlich viele Sender, sondern nur einer. Und dieser eine hat unendlich viel Information. Dieser eine ist unendlich intelligent. Dann haben wir es auch. Und wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, da wird uns genau das gesagt. Da ist ein Sender, da ist ein Gott, der ist unendlich weise. Er ist allwissend und er ist auch allmächtig. Und das verstehe ich jetzt ganz anders, wenn ich jetzt von den Werken der Schöpfung darüber nachdenke. Und so bekommen wir einen Eindruck von der Genialität dieses Schöpfers, ist für uns darum niemals auszuloten, solange wir hier auf dieser Erde sind, wie intelligent er wirklich ist. Unendlich kann sich niemand vorstellen, aber er muss unendlich sein. Wäre das nicht unendlich, so hat diese Studentin recht mit ihrer Frage, dann würde das ganze Konzept nicht funktionieren. Außerdem können wir sagen, dieser Sender, dieser Gott muss ewig sein. Warum das? Das steht ja auch im Römerbrief. Ich habe das nie verstanden beim Lesen. Und ich habe auch nie einen Kommentar gefunden von irgendeinem Theologen, der mir die Frage beantwortet hat, warum der Sender ewig sein muss, warum Gott ewig sein muss, dass man das aus den Werken der Schöpfung ablesen kann. Vom DNS-Molekül ausgehend und durch die Frage dieser Studentin ausgelöst, ist mir das jetzt vollkommen klar. Wenn dieser Sender, wenn dieser Gott unendlich intelligent ist und damit alle Informationen hat, muss er über alle Dinge Bescheid wissen, von allen Billionen Zellen unseres Körpers, was jede einzelne Zelle jetzt tut, was die Millionen und Milliarden von Kolibakterien jetzt in unserem Darmtrakt gerade machen, von jedem Einzelnen, was es gerade tut, welcher Motor gerade läuft und welcher gerade auf Stillstand ist und was weiß ich alles, was wir uns überhaupt nur an Gedanken ausdenken können, das gehört zu einem unendlichen Wissen, gehört alles dazu. Und er muss jede Schneeflocke kennen, wie sie aussieht. Jede Schneeflocke sieht nun auch noch anders aus. Sie haben zwar alle eine hexagonale Grundstruktur, aber dennoch sehen sie alle anders aus. Er muss es alles wissen. Und nicht nur jetzt im Augenblick, er muss es auch wissen, wie es gestern war, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren und auch in alle Zukunft. Und so können wir sagen, weil er das alles wissen muss, über jeden Zeitbereich hinweg, muss er selbst auch ewig sein. Aus den Werken der Schöpfung können wir erkennen, der Schöpfer muss unendlich intelligent sein, unendlich viel Information haben und er muss ewig sein. Wir sehen daran, dass wir das aus den Werken der Schöpfung schließen können und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch mit der Frage der Schöpfung beschäftigen. Viele Dinge in der Schöpfung sind so auffällig, dass man heute in der Wissenschaft von dem anthropischen Prinzip spricht. Und das soll heißen, Dinge, die eigentlich mit dem Menschen gar nichts zu tun haben, weisen darauf hin, dass wir Menschen überhaupt existieren können auf dieser Welt. Um mal ein Beispiel herauszugreifen, die Protonenmasse beträgt 1,672623 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Vergessen Sie niemals diese Zahl. Denn die ist wichtig, davon hängt unser Leben ab. Die Neutronenmasse, also ein anderes Teilchen im Atom, hat eine fast gleiche Masse, aber ein klein wenig unterschieden. Wenn Sie die erste noch im Kopf haben, jetzt kommt die zweite. 1,674928 und auch mal 10 hoch minus 24 Gramm. Das Neutron ist gerade um 0,7% schwerer als ein Proton. Nur 0,7%. Aber dieses 0,7% ist unbedingt nötig, damit diese beiden Bausteine überhaupt existieren können. Wäre es nur umgekehrt oder würde sich das um einen anderen Prozentsatz unterscheiden, dann gäbe es keine Kohlenstoffatome, keine Wasserstoffatome, dann gäbe es keine Sonne, dann gäbe es kein Leben, dann gäbe es uns nicht. Unsere Existenz hängt ab, das haben Sie nie vergessen, von dem Unterschied von 0,1% zwischen Protonenmasse und Neutronenmasse. Es gibt viele, viele solcher Dinge, die wir das anthropische Prinzip nennen. Der britische Wissenschaftler Rupert Sheldrake sagte, hätten die Konstanten andere Werte, sind nicht nur dieses, sind andere Konstanten genauso, gäbe es keine Sterne, keine Atome, keine Planeten, keine Menschen. Wenn die Konstanten auch nur ein wenig anders wären, gäbe es uns nicht. Wäre beispielsweise das Kräfteverhältnis zwischen den Kernkräften und der elektromagnetischen Kraft nur minimal anders, als es ist, dann gäbe es keine Kohlenstoffatome und folglich kein auf Kohlenstoff beruhendes Leben auf unserem Planeten. Es gäbe uns nicht. Und da es uns gibt und da wir geplant sind, ist das von einem weisen, wie wir eben gesagt haben, unendlich intelligenten Schöpfer geplant. Und er hat festgelegt, welche Masse das Proton hat, welche Masse das Neutron hat und viele, viele andere, tausende von Parametern, die so fein abgestimmt sind. Wir sagen das ja in Neudeutsch, jetzt hier getuned, in Englisch. So fein abgestimmt, dass es uns überhaupt geben kann. Auch wenn wir über die Erde nachdenken, das System Erde mit der Sonne, wir dürften keinen anderen Abstand haben zur Sonne, weil es dann entweder zu kalt oder zu heiß wäre. Dann würden wir auch nicht existieren. Die Erde muss in ihrer Achse stabilisiert werden. Durch Computersimulation hat man herausgefunden, dass die Neigung der Erdachse von 23,5 Grad die beste Neigung ist für das Leben. Die beste Ausnutzung für die Erdoberfläche, dass hier Leben existieren kann und Pflanzen wachsen können und so weiter. Das braucht aber eine Stabilisierung und diese Stabilisierung übernimmt der Mond. Der Mond ist für den Planeten Erde unwahrscheinlich groß. Hat also ein Rotationsmoment, das größer ist als das der Erde. Das ist eine ganz besondere Eigenschaft. Aber die ist nötig, damit die Neigung der Erdachse stabilisiert wird. Die Größe der Erde, die Masse der Erde, ist genau abgestimmt auf die Atmosphäre. Nämlich so, dass die Erde diese Atmosphäre halten kann. Der Mond hat eine zu geringe Masse, er kann gar keine Atmosphäre halten, weil die Gravitationskraft dazu nicht ausreicht. Wir sehen, es sind viele, es sind Tausende von Parametern, die wir aufzählen können. Je mehr wir forschen, umso mehr finden wir von solchen Dingen heraus, sodass sie alle einen lauten Schrei haben, nicht nur die Zelle. Alles schreit danach, nach diesem Schöpfer. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf das, was uns Römer 1 sagt. Da steht ja geschrieben, dass sie alle wussten, dass ein Gott ist. Und jetzt können wir es formulieren, was es ist. Kant wird heute von vielen Leuten angesehen als der große Zerschmetterer der Gottesbeweise. Man sagt, Kant hat widerlegt, dass es keinen Gottesbeweis gibt. Und darauf berufen sich viele Theologen und darauf berufen sich auch viele andere Leute. Nun tut mir leid, dass ich gegen Kant etwas sagen muss, obwohl das ein Landsmann von mir ist, auch ein Ostpreuße. Allerdings Kant ist nie aus Ostpreußen rausgekommen. Und daran unterscheiden wir uns schon mal etwas. Und Kant hat nicht recht. Kant lebte vor langer Zeit. Er hatte all die Informationen, die wir heute haben, überhaupt nicht zur Verfügung. Was wusste der, was ein Proton ist, ein Neutron? Und von der Masse hat er gar nichts gewusst. Was wusste er von diesen vielen tausenden Details, die wir heute wissen, wie eine Zelle funktioniert? Er hat nie etwas gehört vom genetischen Code. Der hat nie etwas gehört von DNS-Molekülen. Der konnte diese Schlussfolgerung überhaupt nicht ziehen. Und so hat er einfach falsch gedacht. Und wir haben heute unvorstellbar mehr Wissen zur Verfügung und wir können darum ganz neue Schlussfolgerungen ziehen. Und darum sage ich ganz deutlich, das, was wir in Römer 1 lesen, was so deutlich steht, sie wussten, dass ein Gott ist. Das ist ein Gottesbeweis. Die Schöpfung ist wirklich ein Gottesbeweis. Hier hat uns Gott in einer so unvorstellbar drastischen und deutlichen Weise klargemacht durch diese Information, dass wir wissen, dass ein Schöpfer ist. Es muss niemand sagen, ich weiß da nichts von und niemand kann seinen Atheismus aufrechterhalten. Ist überhaupt nicht möglich. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Wissenschaftler und der sagte mir, ja wissen Sie, ich weiß, Sie sind Christ, aber ich will Ihnen sagen, ich bin Atheist. Dann habe ich mir gesagt, das können Sie doch gar nicht durchhalten. Ist doch gar nicht möglich. Stellen Sie sich vor, wir haben hier 2000 Computer vernetzt. Was für ein Aufwand war das, um das zu tun? Und wie viel Know-how war nötig, um das zu Wege zu bringen? Und wie viele Betriebssysteme, alles haben wir da, um das zu machen? Und in unserem Gehirn haben wir zig Milliarden von Computern vernetzt. Und das funktioniert. Unvorstellbar genial gemacht ist das. Und diese Computer können sogar Informationen in echtem Sinne verarbeiten, nicht nur Befehle, einen Befehl nach dem anderen. Wir können wirklich denken, wir können Schlussfolgerungen ziehen, das kann kein Computer. Wir können ganz neue Dinge denken, das kann kein Computer. Und da wollen Sie sagen, soll er von allein entstehen? In 3 Minuten war er an der Stelle, dass er sagte, nee, das kann nicht sein. Wir sehen, die Werke der Schöpfung sind unvorstellbar wichtig, dass wir sie zur Kenntnis nehmen, dass wir die Schlussfolgerungen ziehen. Und darum wiederhole ich noch einmal, ich bin ganz gewiss, dass die Schöpfung wirklich ein Gottesbeweis für uns ist, mit der Information, die wir haben. Und ich will es Ihnen auch erklären, in welcher Weise das einer ist. In der Mathematik haben wir den Beweis durch vollständige Induktion. Ich will das ganz kurz nur erläutern, das geht so. Auf der Zahlengeraden haben wir unendlich viele Zahlen, natürliche Zahlen, also 1, 2, 3 und so weiter. Und wenn man eine Eigenschaft einer Zahl herausgefunden hat, irgendeine Formel, dass die gelten soll, dann werden solche Formeln bewiesen mit Hilfe der vollständigen Induktion. Das macht man so, man beweist zunächst einmal, er stellt fest, für irgendeine beliebige Zahl n, dass das gilt, und dann für den Nachbarn n plus 1. Und wenn man das nachweisen kann und es außerdem auch für die 1 gilt, hat man damit bewiesen, dass es für jede beliebige Zahl gilt, bis ins Unendliche. Warum? Nun ganz einfach. Wenn ich es nachweisen kann für n und n plus 1, dann kann ich ja für die Zahl n plus 1 jetzt wieder n setzen. Und dann habe ich den Nachbarn, der heißt dann N plus 1, das wäre N plus 2. Und so kann ich also auf diese Weise sukzessive jede beliebige Zahl auf der Zahlengarten durchgehen und habe damit einen Beweis durch vollständige Induktion. Wenn ich nur endlich viele Zahlen habe oder endlich viele Elemente, wie wir es anders ausdrücken, dann sprechen wir von einem Beweis durch unvollständige Induktion. Unser Weltall hat ungefähr 10 hoch 80 Atome. Das auch, obwohl es eine riesige Zahl ist, eine unvorstellbar große Zahl, ist es doch eine endliche Zahl. Aber all das, was wir sehen in dieser Schöpfung, und wenn wir auch Millionen und Abermillionen von Details aufzählen könnten und das auch wirklich tun können, die alle für den Schöpfer sprechen, bleibt es eine endliche Zahl. Und darum ist die Schöpfung ein Beweis durch unvollständige Induktion. Vielleicht sind einige Juristen hier, kann ich es Ihnen auch so sagen, es ist ein Indizienbeweis. In der Juristerei wird jemand verurteilt, wenn man 3 oder 4 knallharte Indizien hat. Dann sagt man, die Sache ist jetzt klar. Der kommt, wird eingebunkert, ja, oder der ist weg vom Fenster. Nicht? Dann hat man das klar geregelt. Durch Indizien bewiesen. Der Nachweis, dass ein Schöpfer ist, ist auch so ein Indizienbeweis, aber nicht von 2 oder 3 Indizien, sondern Millionen kann man aufzählen. Jetzt kommen wir mehr und mehr auch zur Bibel. Ich habe gesagt, das können wir nicht losgelöst sehen, den Schöpfer von der Schöpfung. Wir haben aber herausgefunden, dass der Schöpfer unendlich intelligent sein muss. Wir haben auch herausgefunden, dass er ewig sein muss. Jetzt wollen wir mehr von ihm wissen. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, im Neuen Testament, da lesen wir etwas ganz Grundlegendes, und das ist die zentrale Botschaft des Neuen Testaments. Als Paulus unterwegs war und den Menschen die gute Nachricht gebracht hat, da hat er gesagt, in 1. Korinther 1, Vers 18, er hat immer wieder vom Kreuz gesprochen und sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das Kreuz ist die zentrale Botschaft. Und in 1. Korinther 2, Vers 2 sagt er, denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Daran sehen wir, das ist ihm wichtig, wenn er rumreist, dort im großen römischen Reich, und die Botschaft von Gott verkündigt. Er verkündigt die Botschaft vom Kreuz. Warum? Weil er sagt, wie wir auch hier in diesem einen Vers eben gehört haben, wir Menschen sind ohne das Kreuz alle verloren. Wir verfallen der Hölle. Das sagt die Bibel. Und darum brauchen wir das Kreuz, darum brauchen wir die Erlösung, darum brauchen wir die Rettung. Wodurch? Durch den, der am Kreuz war, und das war Jesus. Wir sehen, das Kreuz ist unvorstellbar wichtig. Unsere ewige Existenz hängt grundlegend von diesem Kreuz ab. Jetzt kann man die Frage stellen, ja, wenn das Kreuz denn so wichtig ist, kann es sein, dass der Schöpfer dieses Kreuz in seine Schöpfung mit eingebaut hat, dass wir es dort auch beobachten können. Als ich in Südafrika war, da sieht man abends am Himmel das Kreuz des Südens. Es ist das kleinste aller Sternbilder, aber ich würde sagen, es ist auch das schönste. Und es ist das, was man sofort sehen kann. Man muss von Astronomie keine Ahnung haben. Man guckt gegen den Abendhimmel und sieht den Nachthimmel. Man sieht sofort das Kreuz des Südens. Die Seefahrer, als sie dann da mehr zur südlichen Hemisphäre kamen, haben das beobachtet und haben diesen 4 Sternen, die wie ein Kreuz angeordnet sind, auch diesen Namen gegeben, Kreuz des Südens. Und ein Südafrikaner, er sagte, ihr habt das Kreuz von Golgatha auf der nördlichen Halbkugel gehabt. Uns hat der Schöpfer das jeden Abend an den Himmel geheftet. Jeden Abend werden wir daran erinnert. Ich denke, der Mann hat wirklich mitgedacht. Der guckt nicht nur mal so Hans Kuck in die Luft, da zum Sternenhimmel, der hat gedacht. Und das ist gut, wieder einer, der gedacht hat. Dann kommt was bei rum. Und dann habe ich gedacht, da muss ich weiter drüber nachdenken. Und dann habe ich mir die Sache etwas genauer angesehen, einige astronomische Bücher gelesen darüber, und da war ich erstaunt. Dort, innerhalb des Sternbildes des Kreuzes des Südens, Da gibt es eine ganz merkwürdige Konstellation von Sternen. Und diese Sterne, die man dort findet, hat der Astronom Herschel das Schatzkästchen genannt. Es sind dort viele Sterne, dicht beieinander, gelbe, rote, blaue, alle möglichen Farben. Gibt es sonst nirgendwo im Universum nochmal, nur dort. Und zwar im Sternbild des Kreuzes des Südens. Und außerdem, auch innerhalb des Sternbildes des Kreuzes Südens, gibt es den Kohlensack. Das ist die offizielle astronomische Bezeichnung. Der Kohlensack ist eine Dunkelwolke. Und diese Dunkelwolke aus Staub verhindert es, dass die Sterne, die dahinter sich sicherlich befinden, dass deren Licht nicht zu uns durchdringen kann. Es ist doch gerade so, als guckt man in einen Kohlensack hinein. Eine treffliche Bezeichnung. Und dann wurde mir das zum Gleichnis, dass hier der Kohlensack gerade dort auch unter dem Kreuz ist, genau wie das Schatzkästlein, Symbole, wie ich meine, für Himmel und Hölle, an den Himmel gezeichnet, so dass wir das sehen können und darüber nachdenken können. Diese Juwelenbox steht als Zeichen für den Himmel und so steht es ja auch im Schöpfungsbericht, dass die Sterne uns gegeben sind, zu geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, heißt es. Auch Zeichen, dass sie Zeichen sind. Nicht im Sinne von Okkultismus und von Sterndeuterei, in dem Sinne, damit hat es nichts zu tun. Dass der Teufel das auch gebraucht und missbraucht, darf uns gar nicht wundern, wie er alles missbraucht. Aber in dieser guten Weise, wo Gott Zeichen setzt, da ist das hier zu sehen. Und der Kohlensack, auch ein Symbol für die Finsternis. Und so erklärt ja der Jesus im Neuen Testament die Hölle als einen Ort der Finsternis. Jetzt taucht die Frage auf, das Kreuz war doch erst viel später. Wie kann das Kreuz denn schon vorher am Himmel stehen? Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die unendliche Intelligenz des Schöpfers. Vor Grundlegung der Welt hat er nicht nur gewusst, wie er die Welt macht. Er hat sogar schon von uns gewusst. Und er hat gewusst, dass wir in dieser Stunde hier in der Kreuzkirche, hier in der Frauenkirche uns befinden werden. Die Kreuzkirche ist ein Stückchen weiter. Gibt's ja auch hier. Und dass auch hier dieser Raum angeordnet ist wie ein Kreuz. Das hat er vor Grundlegung der Welt gewusst. Alles. Und so hat er vor Grundlegung der Welt auch den Plan gehabt, Sterne dort so an den Himmel zu zeichnen, dass sie ein Kreuz bilden. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Weil er ja unendliches Wissen hat. Er weiß alles. Er weiß alles, wo es hingeht. Viele Fragen, die wir haben, erklären sich alle, wenn wir wissen und glauben, dass es wirklich ein Schöpfer ist, der unendlich weise ist. Dann wissen wir, können wir auch damit umgehen, dass er alles weiß aus unserem Leben, nicht nur das Vergangene. Er weiß sogar schon, was wir morgen tun werden. Und daraus leiten manche Leute ab, ja, dann ist ja alles festgelegt. Da habe ich ja keinen freien Willen mehr. Ja, das kriegen wir nicht voneinander gedacht. Das packen wir nicht. Und dass ein Schöpfer unendlich intelligent ist und alles weiß, wie wir uns entscheiden, sogar aufgrund unseres freien Willens. Und doch, das ist es. Wir können ganz frei entscheiden, was wir tun werden. Wenn wir morgen Free-Fly-Brötchen holen, wissen wir nicht, ob wir da weiße Brötchen nehmen oder Mohnbrötchen oder alle möglichen Sorten, was es das gibt. Wir entscheiden uns erst im Laden und sagen, ja, nee, ich möchte doch noch das da nehmen. Auch das hat er gewusst vor Grundlegung der Welt. Dass wir morgen uns so entscheiden werden, wenn wir das tun. Alle Dinge weiß er. Und darum kann er auch alle Dinge der Zukunft in der Bibel uns beschreiben. Und er kann es so tun, dass er sogar das schreiben kann in Vergangenheitsform. Interessant. Lesen wir mal das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und da sind viele Dinge ausgedrückt in Vergangenheitsform. Grammatisch in Vergangenheitsform. Das kann er so machen. Das ist für ihn schon längst geschehen. So kann er das alles tun. Diese Schöpfung zeigt uns nicht nur das Kreuz, sondern auch die Auferstehung. Er ist auferstanden, dieser Jesus Christus. Und das können wir lernen. Viele Leute machen sich da viel zu viel Mühe, um das zu verstehen. Die Bibel ist viel einfacher, um das zu erklären. Und die Bibel erklärt uns das einfach am Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht. So wird es auch mit unserer Auferstehung sein. Wir werden in die Erde gelegt wie ein Weizenkorn und das wird alles zu Matsch. Nicht? Das stinkt sogar. Und dann kommt daraus die Frucht durch die Auferstehung.
Darum werden wir in der Auferstehung auch nicht mehr so aussehen, wie wir jetzt sehen. Der eine braucht ein Hörgerät, der andere eine Brille und der andere braucht dies, der andere hat einen Hinkefuß. Ich übertreibe das mal so etwas. Ja. Irgendwie haben wir irgendetwas alles. Das wird nicht mehr sein. In der Auferstehung wird das neu sein. Und doch wird man uns vollkommen erkennen. Genau. Die Persönlichkeit wird ja nicht ausgelöscht. Und das, was wir sind, wird ja bleiben. Wir bekommen sogar einen neuen Namen, sagt die Bibel. Und der neue Name, der wird unwiederholbar im Himmel sein. Nur wir alleine werden diesen Namen tragen. Ich heiße Werner, da gibt es Tausende von, die Werner heißen. Im Himmel nicht mehr. Da bekomme ich einen neuen Namen und der wird unwiederholbar sein. Aber alle anderen auch. Jeder bekommt einen neuen Namen. Und der trifft ganz genau unsere Persönlichkeit, wer wir sind. Wir sehen, die Ewigkeit ist auf Persönlichkeit abgestimmt. Wir merken, dass wir beides brauchen, die Schöpfung, aber auch die Bibel. Viele Dinge, wir brauchen die Bibel deswegen auch, weil wir viele Dinge überhaupt nicht aus der Schöpfung ablesen können. Aus der Schöpfung können wir zwar ablesen, dass der Schöpfer unendlich intelligent sein muss und ewig sein muss. Wir können aber nicht ablesen, ob er gut oder böse ist. Kann man nicht ablesen. Darum glauben auch viele Leute, die eigene Religionen gestrickt haben, dass die Geister oder woran sie auch immer glauben, böse sind. Und man muss diese bösen Geister besänftigen. Das kann man nicht ablesen aus der Schöpfung. Aber aus der Bibel wissen wir das. Aus der Bibel wissen wir, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Barmherzigkeit und ein Gott der Gerechtigkeit. Und nur aus der Bibel können wir ablesen, wir wüssten das überhaupt nicht, durch gar nichts, dass dieser Gott einen Sohn hat. Und dass dieser Sohn einen Namen hat, dass er Jesus heißt. Das können wir nur aus der Bibel ablesen. Diese Information ist auch unverzichtbar. Und wir können auch ohne die Bibel gar nicht wissen, dass dieser Jesus Christus auch der Schöpfer ist. Das können wir schon gar nicht rauslesen aus der Schöpfung. Aber das sagt uns die Bibel. Am Anfang, im ersten Vers der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber wenn wir genauer hinsehen, da steht da Elohim. Und Elohim ist eine Pluralform. Und beim Menschen, da heißt es, lasset uns Menschen machen. Da merken wir es gar nicht einer alleine. Lasset uns. Und in Sprüche 8, da steht, da war ich der Werkmeister bei Gott. Da war einer, der war der Ausführende, der Werkmeister. Es wird noch gar nicht namentlich gesagt, noch gar nicht offenbart, wer das ist. Aber wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, da steht dann, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und alles ist durch das Wort gemacht, ohne Ausnahme. Und dieses Wort, wenn wir weiterlesen, ist Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist alles gemacht. Er selbst, der am Kreuz war, hat den Sternenhimmel so geschaffen, dass das Kreuz des Südens schon von Anfang an der Schöpfung dort steht. Schon als Adam und Eva ohne Sünde waren, konnten sie das Kreuz schon sehen, wenn sie die richtige Position hatten. Ich weiß jetzt nicht, wo sie gelebt haben. Das wissen wir nicht. Das war ja vor der Sintflut. War ja eine andere Geografie auf der Erde. Sicherlich konnten sie das sehen, nicht mal annehmen. Dann wussten sie noch gar nicht, was das bedeutet. Aber der Schöpfer selbst, Jesus Christus, wusste, die Menschheit wird in Sünde fallen und es wird erforderlich sein, dass ich dann an das Kreuz gehe. Und ich werde es auch tun und ich werde es durchhalten und ich werde die Menschen erlösen. Das hat er gesagt. Und darum konnte er von vornherein schon das Kreuz an den Himmel zeichnen. Merken wir, wie genial das alles gemacht ist. Wie viele Gedanken und Ideen dahinter stehen. Und niemand kann herausfinden, durch die besten Gedankensysteme nicht, auch durch keinen Beweis, durch vollständige Induktion oder was wir auch immer anwenden wollen, werden wir nie herauskriegen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und wir werden auch nie herauskriegen, dass der Mensch in Sünde gefallen ist und damit sich von Gott entfernt hat und damit der ewigen Verlorenheit anheimfällt. Kriegen wir durch nichts raus, nur durch die Bibel. Und nur durch die Bibel können wir überhaupt in den Wissenschaften vernünftig denken. Ich will es mal wirklich so bewusst und scharf sagen. Alle Psychologie, die wir treiben, und wenn wir nicht davon ausgehen, dass am Anfang ein Sündenfall gewesen ist, muss automatisch eine falsche Psychologie sein. Die kann nicht richtig sein. Die Voraussetzungen sind falsch. Wir haben ein falsches Menschenbild. Das stimmt einfach nicht. Die Biologie hat völlig falsche Grundvoraussetzungen, wenn sie Biologie treibt und wenn sie von der Evolution ausgeht. Das ist völlig falsch. Dass man dann dennoch auch einige richtige Dinge herausfinden kann, ist eine andere Sache. Aber die Basis, wenn man das unten hinlegt als Basis, dann ist die Basis falsch. Das kann gar nicht stimmen. Und so ergeben sich viele, viele Dinge, in die wir heute in der Welt hören. Sie werden einfach vom Konzept her falsch, wenn wir diese Anfangsvoraussetzung, dieses historische Ereignis des Sündenfalles nicht berücksichtigen. Ist unvorstellbar wichtig, um die Welt zu verstehen, um uns selbst zu verstehen und auch zu erkennen, dass wir einen Erlöser, dass wir einen Heiland brauchen. Und dass wir ohne ihn verloren sind, absolut verlorene Leute. Und ich will es mal so sagen, das ist auch der einzige Grund, warum ich Vorträge halte. Der einzige Grund, um Menschen zu sagen, es gibt die Möglichkeit, umzukehren und in den Himmel zu kommen. Denn so, wie wir marschieren, wie wir unterwegs sind, sind wir alle auf dem Weg der Verlorenheit. Ich weiß wohl, dass viele Menschen, ich spreche mit vielen Leuten, und die sagen mir immer wieder, ja, Gott ist doch so gut und so lieb und so, was er alles ist. Und ich tue, ich habe noch keinen erschlagen und keinen umgebracht. Da wird Gott mich schon in seinen Himmel lassen. So ist Gott nicht. Und dann sage ich, weit gefehlt. Ihr kennt Gott nicht. Ihr habt die Bibel nicht gelesen. Das steht in der Bibel nicht. In der Bibel steht, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Und Sünde trennt so grundlegend von Gott, dass wir niemals Gemeinschaft mit Gott haben können. Und die Sünde hat eine solche infizierende Funktion, dass nicht nur diese Welt kaputt gegangen ist, das können wir in jeder Zeitung lesen, dass das der Fall ist. Und auch durch eigene Beobachtung finden wir das raus, dass Gott sagt, in meinen Himmel kommt keine Sünde hinein. Und darum ist Vergebung nötig. Darum nicht so ganz billig irgendwie alle in den Himmel, wie es im Karneval gesungen wird. Darum war das Kreuz nötig. Darum musste der Schöpfer selbst, das ist ein Gedanke, ich kann ihn gar nicht fassen. Darum musste der Schöpfer selber sterben, um Sünde zu bezahlen. So schlimm ist das mit der Sünde. Anders geht's nicht. Und darum ist das auch alles nur Gerede, wenn wir sagen, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, in einer multireligiösen Gesellschaft und alles ist richtig und alles ist gleich gut. Das stimmt nicht. Wir schätzen alle Menschen, egal wo sie herkommen, welche Religion sie haben. Aber wenn sie in den Himmel kommen wollen, dann geht das nur durch das Kreuz. Nichts anderes, aber wirklich gar nichts wird uns Menschen retten. Gar nichts anderes als nur das Kreuz. Das hat Paulus gesagt, das hat Jesus gesagt und das glaube ich auch. Das steht geschrieben. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch. Es war in der Oetkerhalle in Bielefeld, hatte ich vor einer Woche einen Vortrag. Und viele junge Leute gekommen. Und nachher zum Schluss war da noch eine Frau und sie sagte mir, wissen Sie, ich kann das alles nicht glauben. Ich sage, warum nicht? Naja, sagt sie, schauen Sie, als ich in jüngeren Jahren, da hatte ich einen Bruder und der starb an Leukämie. Und dann starb er dahingerafft, ich verstehe Gott nicht mehr. Ich sage, ich auch nicht. Da sind wir erstmal schon mal gleich, sage ich. Ich verstehe Gott auch nicht. Wie sollte ich Gott verstehen? Da habe ich erzählt, ich habe ihr ein Buch gegeben, dieses Buch, ich glaube, liegt es auch hier, Fragen, die immer wieder gestellt werden. Ich sage, da habe ich geschrieben, solche Fragen, die ich beantworten kann, die ich weiß, die ich verstanden habe, die habe ich beschrieben. Ich sage, eigentlich müsste ich ein zweites Buch schreiben, Fragen, die ich nicht beantworten kann. Aber ich sage, das würde keinem helfen, darum schreibe ich es nicht. Aber das müsste man auch schreiben. Aber sage ich, wissen Sie, ich habe so viel verstanden, dass wir zum Leben und Sterben, da brauchen wir Jesus unbedingt und Sie auch. Unbedingt, sonst sind sie verloren. Ich sage, das habe ich verstanden, das ist so klar, das ist auch so eindeutig, so hundertprozentig geschrieben, das gilt für sie auch. Und dann sagt sie, wissen Sie, es sind ja, ich sage das einfach mal als Beispiel, vielleicht denken wir vielleicht genauso. Dann sagt sie, auch wissen Sie, das kann ich auch nicht glauben, es gibt unter den Pastoren, da gibt es Ehebrecher, so viele, nicht wahr, das stimmt ja alles nicht, die sind ja alle scheinheilig, so sagte sie. Und dann sagt sie, gucken Sie in der Geschichte, da waren die Kreuzzüge und was haben die Menschen für alles getan, für Blut vergossen, nicht wahr, alles im Namen des Kreuzes, alles im Namen Jesu. Ich sage, wie recht Sie haben. Richtig, sage ich, das stimmt alles, alles richtig, hat es alles gegeben. Aber waren das Christen? Was waren das für Leute? Doch ganz bestimmt nicht. Die haben sich so genannt, das hilft doch überhaupt nichts. Und dann erzählte ich ihr eine Geschichte. Und da merkte ich, da kippte sie um. Da dachte sie ganz anders. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe eine Geschichte gelesen, die habe ich gar nicht selbst erlebt, aber die hat mich selbst beeindruckt. Und daran ist mir klar geworden, was echt ist und unecht. Als die Russen, die Rote Armee, in Rumänien einmarschierte, hat sich Folgendes ereignet. Da ging ein Russe mit einem Maschinengewehr in eine Kirche. Und ich sage, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, genau wie viele Leute es waren. Ich sage, ich nehme mal an, 100 Leute, so ungefähr stimmt das, waren in der Kirche. Und da sagt dieser Mann, dieser Russe, jetzt werdet ihr alle erschossen, weil ihr an Gott glaubt. Aber ich gebe euch eine Chance. Wer jetzt wieder ruft und sagt, ich glaube das nicht mehr, das war alles Bluff, war es nicht, der ist frei. Der kann nach Hause gehen. Aber die anderen, die werden erschossen. Das hat er ganz radikal gesagt. Und dann standen die auf. Die gingen alle zum Ausgang, nicht? Einer, der nächste und immer weniger. Nachher waren noch 10 übrig geblieben. Die gingen nicht. Die wollten nicht widerrufen. Da legt er seine MP hin und sagt, so, jetzt können wir zusammen beten. Ihr seid echt. Da habe ich jetzt die Echten, nicht? Da wird mich keiner verraten und nichts. Jetzt können wir hier Gebetsgemeinschaft halten. Die anderen sind wir los. Die Mitläufer, nicht? Und da sagte mir diese Frau, die so massiv dagegen, da sagt sie, so einer will ich werden. Von den 10, das ist richtig. Da hat sie erkannt, was alles mitläuft und was falsch ist. Ich will so sein wie die 10. Ich sage, können Sie sofort festmachen, wenn Sie wollen. Ja, sagt sie, ich bin noch nicht so weit, jetzt nicht im Augenblick, aber das mache ich, sagt sie. Ich will, das ist jetzt mir klar geworden, so will ich sein, wie die 10. Dann aber so ein Glauben, nicht so was anderes, das will ich nicht. Und das möchte ich uns auch als Hilfe weitergeben, das ist das, was Gott will. Gott sucht keine Mitläufer, da gibt es genug von, da gibt es Millionen von. Gott sucht das Echte. Gott sucht das Echte, mit denen er im Himmel sein kann. Nicht das Lügenhafte, das Doppelbödige, das Doppelzüngige, das sucht Gott nicht. Wenn wir so gewesen sind, wir können Lügner, wir können alles gewesen sein, das spielt überhaupt keine Rolle, wo wir herkommen. Die Bibel sagt ja, wir sind alle Lügner. So massiv ist die Bibel, alle, ohne Ausnahme. Dann können wir das ändern. Dann kommen wir zu Jesus und sagen, Herr Jesus, hier siehst du mein Leben, wie ich bin. Ich gebe dir den ganzen Müll des Lebens ab. Und nun vergib mir das. Du bist am Kreuz gewesen, du hast für alles bezahlt, auch für mich. Nimm das ab. Das tut er. Der Jesus macht den Tausch, der sagt, gib mir all die Sünden her, alles was je gewesen ist in deinem Leben, nehme ich dir alles ab und ich schenke dir dafür den Himmel. Den Tausch machen wir. Auf den Tausch lässt er sich ein, das macht er. Das ist sogar sein gewollter Tausch. Stellen wir uns das einmal vor, das ist auch ein Punkt, den ich verstanden habe. Er ist in diese Welt gekommen, um diesen Tausch zu machen. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Das ist der Grund. Und er nimmt den Leuten die Sünde ab. Der Zachäus, das war ja auch so ein Betrüger und so ein Gauner. Nicht? Ich stelle mir mal so vor, das war so ein Mann, der hatte 2 Taschen im Anzug. Nicht? Eine war so eine normale und die andere war 7-mal so lang. Und in der einen Tasche, da kam das rein, was da nach Zolltarif üblich war, was die Römer haben wollten. Und die 7-fach längere, da kam rein, was für Herrn Zachäus ist. Nicht? Und da hat er sich eine Villa nach der anderen gebaut. So stelle ich mir das vor. Man muss sich ja die Geschichten auch ausmalen, was das für Typen waren da in der Bibel. Und dann kommt er mit Jesus in Berührung. Und Jesus sagt, ich muss in dein Haus kommen. Das muss ich ändern. Sonst gehst du mir verloren. Und er sagt, habe ich verstanden. Und er sagt, wo ich betrogen habe, gebe ich 4-fach zurück. Ich weiß nicht, welche Mathematik der angewandt hat, um das zu tun. Mir sagte mal neulich jemand, ja, der muss eine reiche Schwiegermutter gehabt haben. Der ist dann eingesprungen für ihn. Oder so, ja. Aber das hat er getan. Das war der Wechsel, der wurde echt. Der kam vom Betrug, von allem kam der her. Das ist die Frage nicht, wo wir herkommen. Die Frage ist nur, wie wir gehen. Und das gilt auch für uns heute Abend. Der Jesus fragt uns nicht, woher wir gekommen sind, aber er fragt, wohin wir gehen. Und das können wir umpolen. Wir können heute sagen, ich möchte einer sein von den 10. So will ich sein. Das gilt für uns, wenn wir sagen, ich bin Atheist gewesen, habe immer atheistisch gedacht, ich habe immer in Evolution gedacht, ich habe alles Mögliche gedacht, in Humanismus oder wie die Ismen alle heißen, können wir alles abgeben, gar keine Frage. Und können neu werden und können richtig so, wie es die Bibel sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. So sagt Paulus. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist auch die einzige Alternative. Es gibt nichts dazwischen. 10%, 20% hilft uns überhaupt nichts. Wir müssen allem glauben. Und das, dann tun wir gut. Das ist die Frage. Und die Antwort können wir geben. Und die wollen wir auch geben. Denn ich meine, jede Botschaft von Jesus ist immer eine Herausforderung an uns zur Entscheidung. Als ich die Botschaft des Evangeliums hörte, das war für mich so eine große Herausforderung, dass ich sagte, das tue ich, den Tausch mache ich. Ich folge diesem Jesus. Habe ich nicht gedacht, was da raus wird. Das ist ein Abenteuer. Großartig. Ich kann es jedem empfehlen, dass wir diesem Jesus folgen. Und so wollen wir ihm danken dafür, für sein Werk der Schöpfung, aber auch für sein Werk am Kreuz. Und dass damit für uns sich die Tore des Himmels geöffnet haben. Dass wir eingebucht sind, eingeplant, schon vor Grundlegung der Welt, hat er gewusst, wie wir uns entscheiden werden. Und doch haben wir allen freien Willen, können uns ganz frei entscheiden. Niemand beeinflusst uns darin. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Vater in den Himmel, in Jesu Namen sagen wir dir Dank, dass wir hier an diesem Abend so zusammenkommen konnten. Ich möchte dir auch danken, dass wir über dein Werk nachdenken konnten, über deine Schöpfung. Wir staunen darüber, wie genial du das gemacht hast. Nach all unserem wissenschaftlichen Denken kommen wir längst nicht hinter alle Dinge, die du gemacht hast, weil du so unvorstellbar viel Weisheit und Intelligenz und Information hineingelegt hast. Aber daran erkennen wir, wer du bist. Wir beten dich darum an. Wir ehren dich, rufen dich an. Wir wollen aber auch danken für das Werk des Kreuzes, dass du in dieser Welt warst und am Kreuz für uns gestorben bist, damit wir nicht verloren gehen. Herr Jesus, gib, dass wir uns auf den Weg machen zu dir hin, damit wir in den Himmel kommen, damit wir wirklich Zukunft haben, damit wir eine Bleibe haben, damit wir eine Heimat haben. Und das willst du uns geben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns alle meinst, ohne Ausnahme, dass du uns heute fragst, nicht wie wir hergekommen sind, sondern wie wir heute nach Hause gehen. Hilf uns zur richtigen Entscheidung. Amen.